Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Jetzt hat man diesen Kampf geführt. Man hat ihn auch gewonnen. Und immer noch ist es relativ schwierig, einen Psychotherapeuten einen Termin zu kriegen, nach wie vor, weil es auch einfach nicht genügend gibt. Und auf der anderen Seite gibt es eine Generation, die machen aber davon gar nicht mehr so richtig Gebrauch, eben aber aus ganz anderen Gründen. Was aber trotzdem leidet, ist die mentale Gesundheit.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ein Problem ist natürlich bei dem Thema Termine bei Psychotherapeuten, dass die natürlich letztendlich auch einen gewissen Anteil an zeitlichen Ressourcen zur Verfügung stellen müssen. Also da kannst du nicht, so wie manchmal in der Orthopädie, pass mal auf, das ist ein akuter Finger, den kriegen wir schon schnell so zwischen Tür und Angel bearbeitet. Da machen wir gegebenenfalls ein Röntgenbild. Ist nichts gebrochen, wunderbar. Ist es gebrochen, geschehen, bla bla bla, etc. Zack, 3,5, 5, 8 Minuten weg. Das ist aber in der Psychotherapie ja nicht möglich. Also da kommt jemand, der ein mentales, psychisches Beschwerdebild hat. Da kannst du nicht einfach sagen, das ist nur ein Finger.
Das ist wirklich ganz schön. Wir haben im Vorgespräch die ganze Zeit eigentlich geredet und wir haben uns ausgetauscht und wir haben über das, was uns belastet, was uns bewegt, gesprochen. Und dann haben wir gedacht, komm, also es ist ja erwiesen, rede drüber und es geht dir besser und du bist nicht allein und du brauchst Leute, mit denen du das tun kannst und teilen kannst. Und deshalb ist dieser Podcast ja für mich auf jeden Fall immer therapeutisch. Das knappe Stündchen, in dem wir hier miteinander reden, egal über welches Thema wir reden. Aber nicht allein zu sein und Dinge einfach benennen zu können und darüber reden zu können, was bringt das für unsere mentale Gesundheit? Ganz, ganz schönes Thema, das ich gerne mit dir teile, lieber Dr. Burak Yildirim, zurück im Podcast, hallo.
Ja, vielen Dank. Das Thema teile ich auch und die Inhalte auch gerne mit dir. Das ist auch ein schönes Thema, freue mich, dass du das ausgesucht hast. Ich glaube, da können wir einiges zu erzählen, einiges austauschen und ja, wird gut.
Dann let's go. Wie war der Mental Health Moment der Woche?
Anders. Also anders dahingehend. Ich habe die Trauerfeierlichkeit mitbekommen von Papst Franziskus. Mhm. Und muss sagen, ich fand das schon echt sehr beeindruckend. Also zum einen den Auflauf, wer sich da so die Ehre gegeben hat und auch die ganzen, muss man sagen, diese ganzen Geistlichen mit den Kutten und den mit diesen Gewändern und so weiter. Also war wirklich sehr beeindruckend, fand ich. Und zu diesem Thema, also oder als Aufhänger gab es natürlich einige Themen dann im Nachgang medial, unter anderem auch eine Podcast-Folge, die ich mir dann mal so ein bisschen angehört habe. Das war Lanz und Precht. Und da ging es so ein bisschen natürlich um das Thema Religion und Glaube an sich etc. pp. Aber es gab so eine, ja, ich nenne es mal Fußnote, die mich ganz, wo ich wirklich dann sehr intensiv zugehört habe und mir gedacht habe, ja, Brüder und Schwestern, stellt schon mal das Weihwasser kalt. Das war nämlich als auch das Thema, wir hatten ja jetzt bei den Koalitionsverhandlungen einige Dinge, die da so abgestimmt wurden, aber es gab natürlich auch aus meiner Sicht, du weißt, ich verfolge das, unter anderem das Thema auch Rentengestaltung. Und bis heute ist es ja so, dass das Thema letztendlich immer noch nicht so richtig gelöst ist und was ja regelrecht verteufelt wurde, vor allen Dingen von Seiten des einen Koalitionspartners, nennen wir es mal so, war das Thema Rente beziehungsweise Aktienrente, also kapitalbasierte oder kapitalanlagebasierte Rente. Und ich habe meinen Frieden damit gemacht, dass wir das in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr erleben. Spielt auch keine Rolle, weil jeder muss am Ende sowieso für sich selber vorsorgen, weil wir wissen, die Rente ist nicht sicher, außer in der Kirche. Da ist die Rente sicher und zwar folgendermaßen. Und da ist Markus Lanz drauf eingegangen und hat den Tagesspiegel zitiert, der sich die Mühe gemacht hat und hat die Vermögenswerte der katholischen und evangelischen Kirche zusammengetragen, die sich einfach mal auf stolze 430 Milliarden Euro belaufen, davon 160 Milliarden, jetzt kommt's, in Aktien und 220 Milliarden in Immobilien. Das Erzbistum Köln gehört zu den 10 reichsten Bistümern der Welt. Ha! Und da habe ich mir gedacht, ey, wir haben Gottes Segen. Leute, ja. Es gibt keinen höheren
mit Gottes Segen.
Wir könnten, dürften, mit Gottes Segen dürften wir investieren. Als Deutschland, als Land, als Staat. Ich weiß, egal wie man. Also nochmal, die Kirche macht es uns vor. Deshalb, ich fand das echt amüsant und dachte mir, die Ordensträger machen es doch vor. Ein Teil nutzen sie ja sogar durch uns, entweder über Kirchensteuer oder über indirekte Steuerzulagen, die sie ja dann nochmal vom Staat bekommen. Also das heißt, unser Geld, gemeinsames Geld, wird eigentlich total klasse angelegt. Allerdings ohne, dass wir einen Benefit davon in der Rentenkasse haben. Also ich glaube, vielleicht sollte man bei den Koalitionsgesprächen noch die Kirche mit an den Tisch setzen. Und Entschuldigung.
Ja.
Und ich glaube, dann kriegen wir die Aktienrente.
Guck mal, das war der Mental Health Moment der Woche. Ich kann das sehr gut verstehen. Vor allem, ich habe die Folge auch gehört und habe mir gedacht, das ist doch gut, das ist doch super, dann lass uns doch das Brot brechen. Gemeinsam.
Ja, we got it.
Ja, dann haben wir doch alles. Dann haben wir doch gemeinsam alle was davon. Finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Mag ich. Und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und dachte mir auch dann so, dass relativiert vieles. Ja.
Ja. Wie lief's denn bei dir?
Bei mir war es schön. Es war ein Telefonat mit meinem Vater, der mich mit meiner Stiefmutter nächste Woche, die nächsten 14 Tage besucht. Und es gibt so ein bisschen Verschiebungen irgendwie zwischen den beiden. Da darf ich auch, glaube ich, erzählen, sie guckt im Moment so ein bisschen nach einem Wohnmobil, möchte gerne irgendwie so ein bisschen in der Rente durch die Gegend fahren. Mein Vater hat da gar keinen Bock drauf und sagt, hey, aber mach das doch. Also wenn es dann Traum ist und wenn du es gut findest, dann mach das doch einfach. War sie völlig, so erzählte erst, völlig so, willst du dich trennen? Und sagte, nö. Also ich glaube, zur Trennung führt eher, wenn man sich limitiert gegenseitig und wenn man sich Freiräume gibt, dann entsteht da auch wieder was draus und das ist doch was Gutes. Dann mache ich mein Ding in der Zwischenzeit und machst dein. So, ja, aber es könnte auch mal sein, dass ich mehrere Wochen weg bin. Ja, aber dann mach das doch. Ist doch in Ordnung. Und ich fand diese Entwicklung tat mir auch wiederum sehr, sehr gut, weil ich auch merkte, dass mein Vater wieder so mein Vater wird und einfach auch, ja, einfach nicht nur mit Liebe jemandem etwas gönnt, sondern einfach auch für sich dann beansprucht, wieder den Raum für sich zu haben mit 75 und dann einfach auch nochmal so die Dinge machen kann, die ihm Freude machen, die ihm Spaß machen. Und das war der eine Teil. Und der andere Teil auch war, dass wir beschlossen haben, Thema Mehrgenerationenhaus übrigens in der letzten Folge, dass wir uns die Zeit nehmen und einfach mal zu zweit was machen. Ganz alleine einfach mal, um auch zu besprechen, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn er mal nicht mehr so kann? Und wie möchte er dann gerne aufgehoben sein? Wo möchte er gerne aufgehoben sein? Wie soll das Leben aussehen? Also wir sind da im Dialog. Ich habe ihm angeboten, dass wir das alle im großen Kreis besprechen, also zu viert. Oder aber, dass ich einfach mit ihm mal irgendwie einen schönen Abend verbringe und wir uns irgendwie bekochen lassen irgendwo und wir einfach mal uns zusammensetzen und über diese Themen reden. Also da ist ganz viel Bewegung drin in diesen ganzen vermeintlich schwierigen Themen. Wie wird es, wenn Eltern alt werden? Wie einigen die sich untereinander? Welche Rolle spielen aber dann auch die Kinder irgendwann, sprich dann auch ich. Und wie gehen wir damit um und wie müssen wir dann einfach auch Lösungen finden, vielleicht schon aber auch in Form der Prävention damit umzugehen. Es war sehr, sehr schön und hat mir sehr, sehr, sehr gut, sehr gut getan. Ja, das war mein Mittel.
Toll, auch sehr persönlich, vielen Dank, dass du uns damit reinnimmst.
Gerne, ja. Das ist auch was ich gerne teile, weil ich glaube, das ist ein Thema haben wir auch schon, das haben wir auch eine Folge drüber gemacht, die betrifft viele irgendwann. Was ich aber beeindruckend finde, ist, und das schließt so ein bisschen auch, so kam ich auch auf den Titel dieser Folge, was ich dabei spannend fand, war, dass wir beide mal wieder gemerkt haben, obwohl wir Vater-Sohn sind und ich auch mal irgendwann auf der Strecke gesagt habe, wir sollten das auch bleiben, wir sollten nicht von Bruder zu Bruder reden oder von Freund zu Freund reden. Also ich finde es gut, dass man auch eine Rolle hat. Ich finde es auch gut, dass man das ja auch klar definiert ist. Ich für mich persönlich finde das immer schwierig, wenn zum Beispiel gerade bei Frauen ist es oft so, dass meine Mutter ist auch meine beste Freundin. Finde ich immer schwierig, weil ich immer da ganz gut finde, wenn es eine gewisse gesunde Form von Distanz auch gibt. Heißt nicht, dass man jemanden weniger liebt, sondern das heißt einfach nur, dass eine Rolle anders ausgefüllt wird und die auch hilfreich sein kann in Situationen wie zum Beispiel jetzt dieser. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie wichtig es ist, Leute und Menschen um sich rum zu haben, die alle mehr oder weniger auch ihre Rolle haben oder die ihren Part spielen, auf den du zurückgreifen kannst. Und es ist schön, wenn es verschiedene sind und auch verschiedene Rollen sind, weil du dir dann, je nachdem, was dich gerade bewegt, in welcher Situation du gerade bist, die dann zuschalten kannst. Und das ist eben etwas, was in sehr vielen Studien immer wieder beschrieben wird. Ich will sie gar nicht alle zitieren jetzt dieses Mal oder mit gar nicht viel zu viel Zahlenwerk kommen. Was ich interessant fand, war einfach, dass wir das Thema Freundschaft, da bin ich schon mal drauf eingegangen, in den 30er Jahren war eben das Thema Freundschaft das Thema, was am meisten Raum eingenommen hat. Heute ist es das Internet und Online. Und soziale Netzwerke ist auf eins. Damit verbringen Menschen ihre Zeit, anstatt Freundschaften zu pflegen. Und das ist etwas, was in jedem Mental Health Bericht, ganz egal, in welcher Studie immer wieder klar zum Vorschein kommt. Das ist uns verloren gegangen. Das ist aber etwas, was für unsere mentale Gesundheit elementar ist. Und das ist was, womit wir unbedingt aufpassen müssen. Es ist ein hohes Gut, das wir ganz bewusst verlassen haben, was wir abgegeben haben, was wir ersetzt haben durch die Wahnsinnsflut an Möglichkeiten in Sachen Digitalisierung, die gut ist, die wichtig ist, die Zeitgeist ist, aber die eine Grenze hat, nämlich spätestens dann, wenn es um unsere mentale Gesundheit geht, dann wirklich das auch, es wird gekappt, so. Und das ist was mir sehr auch fällt und was mir sehr missfällt. Und ich wollte einfach das mal mit dir teilen. Ich weiß nicht, inwieweit du Menschen hast, außer natürlich deine Frau, aber Menschen hast, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein Thema, bespreche ich zum Beispiel nur mit meinem Kumpel XY. Oder das ist etwas, was ich nur mit meinem Cousin oder mit meinem Bruder teile und sonst mit niemandem. Und das Ganze gibt aber dann doch wieder ein Ganzes, nämlich zahlt ein auf deine Art, mit Menschen umzugehen oder auf deine innere Balance. Das, finde ich, könnten wir heute mal ein bisschen besprechen.
Definitiv. Und deshalb auch ist es ein schönes Thema, weil man ein bisschen auch persönlich, denke ich, darüber reden kann und auch persönliche Erfahrungen teilen kann. Und ich glaube, grundsätzlich gibt es natürlich, weil du es ja eben angesprochen hast, ob es in meinem Kreis Personen gibt, mit denen ich gewisse Dinge exklusiv bespreche. Ich glaube, das gibt es sicherlich auch in jedem Kreis, in meinem Kreis auch. Vor allen Dingen, wenn es auch um persönliche Fragen geht oder Probleme geht, wenn es um Rat geht, der jetzt von mir auch eingeholt wird und jetzt nicht nur medizinischer Rat, sondern vielleicht eben dann der private oder persönliche. Und ich habe aber das Glück, du hast ja eben kurz meine Frau mit angesprochen. Ich habe das Glück, dass ich sehr, sehr viel mit ihr besprechen kann, alles auch letztendlich teilen kann. Und natürlich immer so ein bisschen gucken muss, wie schaffe ich es, aber auch trotzdem alle Gesprächspartner immer mal wieder zu nutzen. Weil es gibt nun mal Themen, die betreffen zwar auch übergeordnet uns als Paar, aber es gibt auch Themen, wo ich halt ganz klar sage, da muss ich in den Dialog mit meinen Brüdern, da muss ich in den Dialog mit meinen Eltern. Dann hat man zwei, drei sehr wichtige und enge Freunde, zu denen man Dialoge einfach aufrechterhalten muss. Und das muss auch irgendwo so ein bisschen eingebaut werden. Und da ist wirklich, wir haben ja auch eine Folge gemacht über das Thema Bildschirmzeiten. Mhm. Aber das, was einen wirklich am meisten von diesen Dialogen eben fernhält, ist eben dann, dass wir die freie Zeit, die wir dann haben, vor allem unter der Woche, wo die meisten Arbeit zu verrichten haben, ob das jetzt bezahlte oder unbezahlte Arbeit ist, als im Haushalt oder auch außerhalb des Hauses. Aber die freien Valenzen, die man dann hat, die sind dann schon gefüllt mit Bildschirmzeiten. Und da muss man sich, denke ich, schon auch der eigenen Bedürfnisse klar werden und auch die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen. Und ich finde, dass diese Bedürfnisse dann eben nicht in den meisten Fällen nicht digital befriedigt werden können. Mhm. Wir werden natürlich ganz klar, das haben wir ja jetzt schon. Es wird auch für einige sehr hilfreich sein, dass es diese Ressourcen gibt und geben wird, dass wir natürlich viel über KI und über virtuelle Persönlichkeiten, ob das dann Avatare sind oder ich sage immer bewusst, kreierte Wesen, digitale Wesen, die man sich selber aussuchen kann, die man anziehen kann, die man schminken kann, mit denen man sich an den Tisch setzen kann, über einen Monitor oder über ein Hologrammsystem und kommunizieren kann. Alles cool. Also nochmal, das hat auch Vorteile, die Entwicklung. Aber am Ende des Tages sind wir schon wie die Bienen in der Bienenkolonie, im Bienenvolk. Wir sind aufeinander angewiesen. Also wirklich die Menschen aus Fleisch und Blut, die eben schwitzen, die riechen, die bluten, wenn sie sich verletzen, ja, eben alles nicht digital. Wir sind darauf angewiesen. Das ist nun mal, das ist unsere Natur. Also selbst wenn wir irgendwann von digitalen Medien, von digitalen Wesen, von Robotern und so weiter, von KI-Agenten umgeben sind. Aber das ist diese Natur, die DNA, die wir nun mal haben, die ist einzigartig. Und deshalb brauchen wir auch den Austausch auf kommunikativer Ebene mit, in dem Fall, mit der gleichen Wesensart. Ja.
Ja. Ja, denke ich auch. Ich habe viel gelesen, auch so ein bisschen in Vorbereitung auf die Sendung hier, und habe festgestellt, dass es auf der einen Seite so ein bisschen die Sehnsucht gibt, sich um genau diesen Punkt der mentalen Gesundheit zu kümmern. Ich habe aber auch gemerkt, dass es eine, wie soll ich sagen, eine doch etwas kleinere Menge ist von Menschen, weil... Und das ist der entscheidende Grund, wenn du dich dann mal unterhältst. Und ich habe ein paar Gespräche geführt, auch durch verschiedene Generationen jetzt in der Vorbereitung. Und dann stellst du fest, dass man glauben könnte, es fällt vielen älteren Menschen erstmal schwer, über das zu reden, was sie bewegt. Und du stellst dann fest, es ist gar nicht der Fall, sondern es ist auch in jüngeren Generationen der Fall. Und zwar deshalb, weil sie eben einfach auch mit der Digitalisierung aufgewachsen sind und auch ein Stück weit verlernt haben wiederum. Da ist es nicht so unbedingt, dass sie das nicht wollen oder da Manschetten haben, sondern dass sie es nicht gelernt haben, darüber zu sprechen. Auch ganz interessant. Es bleibt aber am Ende das Gleiche, dass die Themen, die bewegen, die einen stören, die einem Angst machen, die einen belasten, dass die dann in digitalen Räumen geteilt werden zum Beispiel. Ich weiß, dass zum Beispiel ein Familienmitglied bei uns auch in Foren unterwegs ist, in Chats unterwegs ist und sich dort austauscht, da schon auch erkennbar ist als Mensch, aber trotzdem findet die Kommunikation eben über den digitalen Weg statt. Es ist eben nicht das, was wir jetzt hier gerade angesprochen haben oder wo du gesagt hast, naja, wir sind aber Menschen. Wir brauchen einfach gewisse Parameter, die gehören zu uns. Und nur über diese Parameter ist es möglich, auch ein zufriedenstellendes Ergebnis zu haben im Austausch oder ein nachhaltiges. Und das fand ich was ich höchst spannend fand auf der einen Seite und aber doch noch wieder zutiefst traurig. Weil wir dann irgendwann, ich glaube, wir waren mal besser. Ich glaube, wir waren mal auf einem ganz guten Weg, dass man ein Verständnis entwickelt hat, dafür zum Beispiel auch zu Psychotherapeuten zu gehen und sich da letztendlich, wenn es sonst keinen gibt, zu dem man das Vertrauen hat, das dann eben zunutze macht. Aber auch das ist in jüngeren Generationen etwas, was eher weniger wahrgenommen wird, weil man ja auch den Austausch über die digitalen Kanäle hat. Und das wiederum bringt einen dann wieder dazu, dass wir Rückschritte gehen. Also das, was mal gemacht wurde, begonnen übrigens so in den 80er Jahren, wo dann auch Psychotherapeuten bei den Krankenkassen, du kennst das, wahnsinnigen Fights liefern mussten, bis sie ihre Anerkennung bekommen haben, dass Menschen da draußen, die Hilfe brauchen, diese Leistung, dass die über Krankenkassen abgerechnet werden konnte. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist erst seit Anfang der 90er Jahre. Es war ein langer, langer Kampf gerade für Psychotherapeuten. Jetzt hat man diesen Kampf geführt. Man hat ihn auch gewonnen. Und immer noch ist es relativ schwierig, einen Psychotherapeuten einen Termin zu kriegen, nach wie vor, weil es auch einfach nicht genügend gibt. Und auf der anderen Seite ist, also das ist dann gelernt und der Kampf ist gewonnen. Und auf der anderen Seite gibt es eine Generation, die machen aber davon gar nicht mehr so richtig Gebrauch. Eben aber aus ganz anderen Gründen. Was aber trotzdem leidet, ist die mentale Gesundheit am Ende. Und das fand ich in der Quadratur des Kreises eigentlich einen sehr, sehr spannenden, Aspekt.
Ein Problem ist natürlich bei dem Thema Termine bei Psychotherapeuten, dass die natürlich letztendlich auch einen gewissen Anteil an zeitlichen Ressourcen zur Verfügung stellen müssen. Also jetzt in der Behandlung, in den Gesprächen. Also da kannst du nicht, so wie manchmal in der Orthopädie, pass mal auf, das ist ein akuter Finger, den kriegen wir schon schnell so zwischen Tür und Angel, kriegen wir den bearbeitet. Dann gucken wir drauf, machen wir gegebenenfalls ein Röntgenbild. Ist nichts gebrochen, wunderbar. Ist es gebrochen, geschehen, bla bla bla, etc. Zack, 3,5, 5, 8 Minuten weg. Theoretisch, ne? Mhm. Das ist aber in der Psychotherapie ja nicht möglich. Also da kommt jemand, der normal ein mentales, psychisches Beschwerdebild hat. Da kannst du nicht einfach sagen, das ist nur ein Finger oder das ist nur ein schneller Fuß, sondern du musst dir die Zeit nehmen, du musst den Menschen kennenlernen, du musst darauf eingehen, du musst letztendlich am Ende des Tages idealerweise nicht mit einem offenen Ende aus der Sitzung rausgehen, sondern idealerweise so, dass die Person das Gefühl hat, diese Sitzung hat mir geholfen. Die hat mir am Ende des Tages Linderung verschafft. Und deshalb ist es halt schwierig. Diese Menschen können sich nicht 2, 3, 4, 5 oder 8 teilen, sondern die müssen eine 1:1 Betreuung letztendlich gewährleisten und sich 1:1 um die Person kümmern. Und deshalb ist es natürlich auch auf der einen Seite toll, dass das zum Teil jetzt auch übernommen wird von den Krankenversicherungen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch ein Problem des Angebots, weil die Nachfrage, wir werden ja, wenn ich das vorwegnehmen darf, in der nächsten Folge ja mal einen Mental Health Report mal durcharbeiten, der jedes Jahr erstellt wird. Und wenn man sich da mal die Zahlen anschaut, da denke ich mir erstmal, wow, aber wie wollen wir das bewältigen? Da wird es natürlich sicherlich schon Hilfestellungen dann auch im Rahmen der KI-Entwicklungen geben, gar keine Frage. Aber wenn ich auch beispielsweise jetzt einige Anwender sehe, die wirklich von sich 1:1 einen Avatar erstellt haben, der sitzt da, hat, wenn es ein YouTube-Video beispielsweise ist, da siehst du im Hintergrund quasi alles so, wie es in Natura auch ist. Aber der Avatar ist komplett künstlich hergestellt und redet wie diese Person 1:1. Ja. Das wird nochmal, das wird schon irgendwo helfen. Aber am Ende ist es so, dass wir auch nicht alles, auch wenn es jetzt nicht über die KI laufen würde, sondern telemedizinisch. Das heißt also, du hast die Möglichkeit, so wie wir uns gerade jetzt sehen, ein Gespräch zu führen, ist das trotzdem nochmal was anderes, wenn man zusammen in einem Raum sitzt. Weil man achtet auf die Bewegung, man achtet, was macht der Therapeut oder die Therapeutin, was macht die Person mit ihren Händen, ne? Wie ist die Körpersprache, wie ist die Körperspannung, ist es zu mir zugewandt, ist es von mir weg, ist es steif und. Da gibt es so viele Elemente der nonverbalen Kommunikation, die wir nun mal benötigen in diesem Bereich. Wenn es einfach um ein bisschen Larifari geht, Smalltalk, Da bin ich sofort dabei. Da sollten wir unbedingt Avatare haben. Weil das dafür sind die super. Weil ich habe teilweise dann für Smalltalk echt keine Zeit und auch keinen Bock. Ja. Aber wenn es um diese Themen geht, wenn es wirklich darum geht, sein Leid zu klagen, dann brauchen wir diese 1:1 Betreuung, weil es am Ende auch nun mal so ist. Es gibt ganz, ganz schöne Sprichwörter, die wir immer mal so nutzen, über die wir uns aber eigentlich keine großen Gedanken machen. Und eines davon ist, geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ja.
Und genau darum geht's. Es geht darum, auch in den Gesprächen mit Freunden, mit Vertrauenspersonen, mit den Eltern. Es geht einfach darum, seine Gefühle mitzuteilen, eben auch darauf aufmerksam zu machen, dass es einem nicht gut geht, dass man sich isoliert fühlt, dass man sich eventuell allein oder einsam fühlt, und dass man Unterstützung benötigt. So, und allein das äußern zu können und zu wissen, das kommt beim Adressaten an, das ist super.
Ja, es ist genauso. Und ich habe, wo du gerade von Floskeln sprichst, ich habe zum Beispiel in meinem Inner Circle irgendwann mal gesagt, können wir aufhören, uns zu fragen, wie es uns geht, wenn wir nicht die Wahrheit sagen? Oder wenn es eine Phrase ist? Also wenn du wirklich wissen willst, wie es mir geht, dann sei nicht überrascht, wenn ich sage, mir geht's beschissen. Und ich sag dir auch, warum. Und komm dann in den Dialog. Also überleg dir vielleicht auch, hast du die Zeit für eine Antwort, zum Beispiel. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Weil als wir das in diesem Inner Circle festgelegt haben, ist was ganz Tolles passiert. Wir haben uns ganz anders kennengelernt. Weil einfach, wir haben natürlich auch vorher dann uns überlegt, frage ich denn, wie geht's dir? Und wenn wir es getan haben, dann war auch immer klar, dass man sich darauf einstellen musste, dass es ein längeres Gespräch wird. Also nimm dir die Zeit auch dafür. Und über diesen Prozess sind ganz, ganz tolle Sachen entstanden. Also ich habe genau darüber, es klingt so lapidar, aber es ist eine Spielregel und über diese Spielregel, über diese Leitplanke trauen sich Menschen dann plötzlich, weil es ja auch irgendwie ein Angebot ist, dann auch zu sagen, was los ist und man kann sich darüber austauschen. Und so habe ich einige Freunde nochmal viel besser kennengelernt und umgekehrt vielleicht auch, weil sie auch dann, klar, mal eine Sichtweise haben wollten oder ich auch ihre. Und wir wissen jetzt viel mehr voneinander. Wir wissen auch viel mehr, womit wir uns beschäftigen, was Sorgen sind, was Nöte sind, was teilweise auch vielleicht Traumata sind, aber auf der anderen Seite auch, was uns glücklich macht. Und das sind so, also du kannst, wenn du willst, wenn du dich austauschst und wenn du dich nicht nur über die Sonne und über den Himmel und über das Essen austauschst, kannst du durchaus einfach auch voneinander lernen. Du kannst aneinander wachsen und du kannst, jeder kann davon wahnsinnig profitieren, wenn man sich damit auseinandersetzt und auch darauf einlässt. Und das ist etwas, was, finde ich, total elementar ist für die mentale Gesundheit. Zu lernen, zu wachsen, sich Dinge auch anzuhören, der andere kann sie abwerfen und kriegt jetzt natürlich keine, wir sind ja alle keine Therapeuten, also es gibt wahrscheinlich dann einfach auch nochmal Techniken und Mechaniken, sonst gäbe es ja keine Therapeuten und wir hätten keine Daseinsberechtigten. Also das darf man auch nicht verwechseln und ich glaube, an einem bestimmten Punkt muss man auch manchmal sagen, ey, ich bin nicht dein Therapeut, also gerade in Beziehungen finde ich das übrigens ganz wichtig, dass es dann eben auch mal so Grenzen gibt, wo man sagt, ja, das sind dann Dinge, da muss dann irgendwie ein Fachmann ran. Aber bis zum gewissen Punkt kann man, glaube ich, einfach auch ganz viel lösen über dieses Momentum des Nicht-Alleinseins, des Zuhörens, des hoffentlich einen guten Rat auch mal geben können, vielleicht meiner ähnlichen Situation gewesen zu sein, und so weiter und so fort. Aber ich merke auch, trotzdem auf der einen Seite dann wieder, auch bei guten Freunden, die rücken nicht so richtig raus. Das ist dann auch okay, weil dann, ne, dann soll man niemanden dazu zwingen. Aber ich finde es auch krass, weil es auch manchmal Menschen sind, die ich schon ganz lange kenne. Und wo ich die immer die ganze Zeit, ich frage dann schon auch, wie geht's dir? Sag doch einfach mal, wie es dir geht. Und dann kommt jemand so ein bisschen aus der Hüfte, aber dann merkst du auch sofort, er wendet ab und geht irgendwie wieder in ein ganz anderes Thema, wo mehr Sicherheit ist. Was schade ist, weil ich immer denke, ja, aber du warst doch eigentlich schon an dem Punkt. und noch zwei Schritte weiter und es wird dir vielleicht einfach noch deutlich besser gehen, kann man natürlich nicht verordnen, kann man natürlich nicht, also da ist, glaube ich, dann einfach auch der Wille des Menschen einfach genommen, muss man dann auch akzeptieren. Aber ich finde es ein riesen Benefit und ich finde auch, dass wir vielleicht nochmal auch in diese kleinen Schritte reichen ja manchmal. Es reicht ja manchmal einfach auch das persönliche Gespräch und auch das sich anvertrauen ist eben einfach auch, was es vorhin angesprochen, auch der Thema Kirche. Die ist ja teilweise nur deshalb so erfolgreich gewesen, weil Menschen da einen Katalysator hatten. Und braucht es das unbedingt, dass ich, wer in die Kirche gehen soll und wer beichten will, soll das tun? Das will ich niemandem in irgendeiner Form malig machen. Ich sag nur, dass ich glaube, es kann auch gut sein, wenn man einem Vertrauten etwas Vertrauliches auch sagt. Und ich weiß auch, dass mein Großonkel, der leider inzwischen vor 2 Jahren schon verstorben ist, aber der hat mir wirklich einfach auch in seinem hohen Alter, dann mit 97, einfach auch Dinge anvertraut, weil er sie auch loswerden wollte. Und er mir auch Dinge aus unserer Familie erzählt hat, auch aus meiner ganz nahen Familie, Dinge erzählt hat, wo er sich lange, lange gefragt hat, ist es gut? Ist das gut, dass ich dem Mike das jetzt alles erzähle? Weil ich genau weiß, ich breche vielleicht auch meine Versprechen, aber die Menschen, denen ich das Versprechen gegeben habe, sind schon lange tot. Und vielleicht ist es auch ganz gut, bevor ich gehe, ich möchte dieses Geheimnis nicht alleine mit ins Grab tragen. Und er hat sich dann damit auseinandergesetzt, hat mich das vorher gefragt. Glaubst du, es ist gut, wenn ich das tue? Glaubst du, es ist, also kannst du damit umgehen auch, ja? Also Dinge über meinen Großvater, die nur er wusste, wo viele in der Familie eine Ahnung hatten, aber ungestützt. Und ich habe auch lange überlegt, will ich das wirklich wissen? Und irgendwo dachte ich mir, ja, ich hätte Interesse dran zu wissen, weil es mich auch nicht so sehr berührt. Aber ich merke, es berührt ihn, also meinen Großonkel. Es berührt ihn zutiefst, dass er der Hüter eines Geheimnisses war, das überhaupt nicht, also es ging jetzt irgendwie gar nicht so sehr um ein Riesending. Es war einfach nur ein uneheliches Kind mit einer Person, die in unserem engsten Familienkreis einfach auch ein- und ausging. Und das ist ein ganz krasser Vertrauensbruch. Also wenn das rausgekommen wäre, wahrscheinlich hätte meine Großmutter irgendwie doch geahnt. Und also es war sehr, sehr tricky irgendwie. Ja, es war wirklich tricky. Und ich wusste aber, dass es meinem Großonkel einfach nicht gut geht damit. Weil er auch gegenüber seiner Schwester zum Schweigen verdonnert wurde. Er hat das kaum ausgehalten. Und er hat auch da überlegt, sage ich es ihr irgendwann, bevor sie uns verlässt. Er hat es nicht gemacht, also weil er einfach auch ein, ja, wie soll ich sagen, weil er einfach auch ein Ehrenmann war. Und er auch abgeschätzt hat, es ist gut, ihr das zu sagen, das wird sie so verletzen, das macht eigentlich nicht so richtig Sinn. Aber bevor er ging, war es ihm wichtig, einfach gut gehen zu können. Und das haben wir ausgetauscht und er hat es gemacht dann. Und es war so, wie ich es erwartet hatte. Es hat mir nicht so viel ausgemacht, weil ich gedacht habe, also ich muss auch eher lachen, weil ich irgendwie gedacht habe, what? Oh Gott, wenn das ist ja eine Sache, die für irgendeine RTL2-Doku eigentlich. Aber er war frei dann, weißt du, er konnte, er war auch dann so gelöst und er hat, wir haben uns, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, Thema auch Austausch, es war dann uns beiden klar, dass er gehen muss. Und es war wirklich eine ganz, ganz kurze Zeit nur im Krankenhaus. Und er konnte nicht mehr sprechen. Und wir haben, ich habe dann, weil es zu anstrengend war, habe ich dann einfach Fragen gestellt und auf ein Blatt Papier aufgeschrieben. Und er hat dann drunter was geschrieben. Und dann habe ich ihm auch die Frage gestellt, willst du mir noch irgendwas sagen? Also es war sehr traurig, dieser Moment natürlich, aber es war auch irgendwie gut, weil wir uns nochmal austauschen konnten. Wir wussten, es wird auch das letzte Mal sein, weil er sagte, als ich reinkam, sagte er, Scheiße. Also so sehr mit gebrochener Stimme, Scheiße, das war's jetzt. So, Da war sich da total drüber. Scheiße, das war's jetzt. So, ne, das war so eine ganz klare auch Geschichte. Das war eine ganz klare Sache. Naja, und dann habe ich gesagt, gibt's noch irgendwas, was du mir sagen willst? Dann schreibt er einfach nur mit seiner, ich habe den Zettel noch, dann schreibt er noch sehr, sehr schwach, du weißt alles, Ausrufezeichen. Ja,
du weißt aber alles.
Warum erzähle ich das alles? Ich erzähle es deshalb, weil das für mich das beste Beispiel ist für, wie gut, dass jemand dann einfach auch die Möglichkeit hat, das dann einfach auch so zu gehen, einfach und sich nochmal mich frei zu laufen in dem Moment, aber frei zu reden und einfach nochmal alles abzuwerfen. Und das finde ich, ist etwas, was uns, das kannst du eben nur mit Menschen machen. All das, was ich gerade erzählt habe, das kann keine KI, das kann keine ChatGPT, das kann kein Instagram, das kann kein Chat der Welt, kein Avatar der Welt. Und ich finde, das ist eigentlich ein Lebenselixier, ein großes Geschenk, das wir haben. Letzte Geschichte noch dazu, bevor es jetzt zum kompletten Monolog wird. Aber du kennst auch.
Ich stehe dir gerne
zu. Du kennst ja, danke. Aber ich will auch gerne dich noch hören, weil ich weiß, dass du da bestimmt auch viele tolle Sachen einfach auch zu sagen kannst. Aber du kennst sicher den ehemaligen Sportdirektor von Greuther Fürth, Rashid Assoussi.
Ja.
Ganz, ganz angenehmer Mensch, mit dem ich im Moment sehr oft im Austausch sein darf. Der irgendwann in vielen Gesprächen mal zu mir sagte, als sein Vater gestorben ist, vor nicht allzu langer Zeit, hatte er immer einfach Diskussionen mit seinem Vater. Die ganze Familie hatte Diskussionen mit seinem Vater. Da ging es um alle möglichen Sachen, wo man sich drüber gestritten hatte. Und dann sagte er aber dann irgendwie so, als er seinen Vater dann auch auf den letzten Metern begleitet hat, Papa, was bleibt dir? Was nimmst du mit? Warum haben wir uns die ganze Zeit gestritten? Warum haben wir das und das und das? Warum haben wir darüber diskutiert? Was dir bleibt, ist, dass dich jetzt deine Familie mit auf den letzten Metern begleiten kann. Das nimmst du mit. Das sind die elementaren Dinge. Das ist wichtig. Hab mir da ganz lange Gedanken zugemacht das war auch ein guter Moment für mich nochmal, weil auch das fand ich wahnsinnig heilsam. Einfach nur mal so einen Satz zu hören, weil es einfach, oder so eine Geschichte zu hören, weil es einen, obwohl es keine Riesengeschichte ist, aber, also natürlich schon, also gibt natürlich, ist ein krasser Grund, aber natürlich, wenn man sich fragt, was nehmen wir denn da mit? Wir nehmen nicht so ein Protokoll von ChatGPT mit ins Grab. Wir nehmen nicht unsere Instagram-Profile mit ins Grab. Das nehmen wir nicht. Wir nehmen mit ins Grab persönliche Beziehungen, Momente, an die du dich erinnerst. Nicht die dritte Rolex, die du kaufst. Nicht das fünfte dicke Auto wird dir einfallen, wenn du sagst, was war eigentlich das Großartige, was ich mitnehme. Das ist es eben nicht, sondern es hat meistens mit Menschen zu tun. So, jetzt machen wir mal einen Punkt.
Ja, vielen Dank, das war doch ein schöner Schlusssatz, hätte ich fast gesagt. Schlussakkord. Also nochmal auch das mit deinem Großonkel, das ist natürlich auch einfach sehr persönlich, aber auch eine ganz tolle Geschichte. Auch inspirierend, muss man ja letztendlich sagen. Ich kann mir halt vorstellen, das gilt ja für viele andere auch, egal ob sie 97 oder 27 sind erst, dass man natürlich Gespräche, Personen braucht, denen man vertraut, denen man sich auch anvertrauen kann. Und ich denke, in eurer Familie hätte es einige gegeben, mit denen ihr sich vielleicht auch hätte austauschen können, aber du warst der Auserwählte. Und wenn man auch dieses Thema hat, was du vorhin erwähnt hast, so eine Art Inner Circle, und man stimmt so ein paar Spielregeln, Kommunikationsspielregeln innerhalb des Circles ab, dann entwickeln sich ja auch gewisse Dynamiken, wo sich die einzelnen Personen Gedanken machen, okay, wir kommen demnächst wieder zusammen oder mit wem aus diesem Inner Circle könnte ich gewisse Gespräche führen, weil mir die Person auch zuhören würde oder zuhören kann. Also das heißt, wer gibt dann in diesem kleinen oder größeren Umfeld mir das Gefühl, wenn ich mit ihm rede oder mit ihr rede, dass es mir auch hilft? Und dann kann es halt durchaus sein, dass man sich dann vielleicht bei der einen oder anderen Thematik nicht anvertrauen möchte, weil man halt denkt, nein, das ist eine wichtige Person in meinem Leben, aber nicht für dieses Thema. Da gibt's eine andere Person. Und gleichzeitig ist es ja auch so, du kennst das auch aus vielen Gesprächen, wenn du mit jemandem quatschst, dann möchtest du manchmal auch keine Ratschläge in diesem Gespräch. Also du möchtest nur darauf losquatschen. Du möchtest, egal ob du jetzt Frust hast oder dein Glück einfach nur teilen willst. Und du möchtest jetzt nicht irgendwie Urteile oder dass jemand dein Gesprächspartner urteilt, Ratschläge gibt, die auf die Schulter klopft oder dich väterlich oder mütterlich in den Arm nimmt, sondern nee, du willst einfach nur, pass auf, das ist, was mich bedrückt oder das ist, was mich beschäftigt. Ich lade das jetzt ab, weil ich der Meinung bin, du bist die Person, die mir jetzt in diesem Fall zuhören kann und auch zuhören wird. Und das sind alles so Elemente, die man letztendlich, wenn man selber der Auserwählte oder die Auserwählte ist, das muss man halt auch immer noch mal berücksichtigen. Ne? Bei mir ist es so, wenn ich Gespräche habe, die so ein bisschen im tieferen Gang sind, dann habe ich schon immer oft das Gefühl, okay, die Person möchte jetzt von mir meine Meinung haben oder die möchte wissen, was ich darüber denke, wie ich handeln würde. Und muss dann manchmal wirklich kurz so 21, 22, 23 mal sacken lassen, den letzten Satz, und dann überlegen, ist das so? Also soll ich jetzt was sagen, was ich tun würde, oder soll ich es einfach nicht versuchen zu bewerten, sondern aufnehmen, vielleicht ein bisschen spiegeln, weil das ist ja schon so, auch gerade wenn man dann in so einem intensiveren Gespräch ist, du merkst ja schon, dass eine gewisse Anspannung da ist, du merkst, wie die Person dir gegenüber dich auch anders anschaut und eben auch so nach Facetten, nach Mimik guckt oder nach Reaktion, und hebt er die Augenbraue, guckt er weg, ist er interessiert, ist er präsent. Und deshalb ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man so ein bisschen kategorisieren kann und für sich auch festhalten kann, gerade auch in einer Phase, wo es idealerweise keine Sorgen oder Nöte gibt, mit wem man sich einfach auch unterhalten kann, wenn es soweit ist, dass man dann eigentlich sofort in der Lage ist, entweder den Telefonhörer, da sind wir wieder in den 90ern, das Telefon in die Hand zu nehmen, oder sogar zu sagen, pass auf, ich fahre jetzt los, ich steige ins Auto, wir müssen sprechen. Weil es natürlich manchmal Dinge gibt oder auch Hilfe benötigt wird, die nicht eine Nacht noch warten kann.
Ja.
Und damit meine ich jetzt nicht gesundheitlich, dass irgendwie jemand körperliche Not hat, sondern mentale Not. Und damit kann man nicht zu Bett gehen. Also es gibt diese Situation nun mal. Da kannst du einfach nicht zu Bett gehen, weil du genau weißt, unter den Umständen machst du kein Auge zu. Mhm. Und dann wäre es halt schon wirklich gut, wenn man so eine Liste hat, so eine Hitliste, und dann wirklich sagt, papp, da ist es, die Person muss ich jetzt erreichen. Wenn das jemand ist, der, wie man immer so schön sagt, Tag und Nacht zur Verfügung steht, wie es dann häufig auch Eltern sind oder nähere Familie, Geschwister, oder natürlich auch Ehepartner und Ehepartnerin oder Lebenspartner, dann natürlich umso besser, aber manchmal ist es eben auch eine Person, wo man genau weiß, die ist jetzt nicht so sofort greifbar. Entschuldigung, mit dieser Person habe ich auch nicht ständig Kontakt, sondern manchmal hört man sich monatelang nicht und auf einmal braucht man diese Person. Und deshalb glaube ich, was, ohne dass ich ihn kennengelernt habe, aber deinem Großonkel sicherlich auch irgendwo wichtig, sich mit dir oder sich dir anvertrauen zu können und sich mit dir auszutauschen.
Ja, das ist so. Und das stammt aus einer Generation, wo das halt einfach auch eigentlich gar nicht angesagt war, sich so auszutauschen. Und Deshalb habe ich ihm das auch total hoch angerechnet und ich versuche auch mal ein bisschen die Brücke zu bauen zu nächster Woche, zur Folge von nächster Woche. Denn erschreckend ist, ich gebe da schon mal so ein bisschen was preis von einer Studie, nämlich dem Mental Health Report 2025 von AXA. Muss jetzt an der Stelle den Namen der Versicherung nennen. Ich finde es erstmal gut, dass die so eine Studie überhaupt generell machen. Und das passt jetzt auch wirklich ganz gut hier an diesen Punkt, denn wir haben gerade eben also über die alte Generation gesprochen, über die meines Großonkels, und wir haben über die junge Generation gesprochen, die augenscheinlich ja auch ein Problem hat, über Dinge zu sprechen. Und hier mal ein paar Zahlen vorab, und da wird so wahnsinnig viel klar aus dieser Studie. Rund jeder zweite, 51%, also unter 25, gibt an, soziale Medien zu nutzen, um mit Personen in Kontakt zu kommen, die dieselben Interessen teilen. Eben ein ebenso hoher Anteil, 51% in der Altersgruppe, nutzt soziale Medien sogar, um persönliche soziale Kontakte zu ersetzen. Geht noch weiter. 46% unter 25 stimmen der Aussage zu, sich in Online-Chats sicherer zu fühlen als in persönlichen Treffen. Und 49% der unter 25-Jährigen und 48% der 25- bis 34-Jährigen geben an, der übermäßige Gebrauch von sozialen Medien und digitalen Geräten habe negative Auswirkungen auf ihr mentales Wohlbefinden. So.
Ja, das ist den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Dann fangen wir mit der Kirche an. Oder?
Hören mit.
Mit der Schattenwelt hören wir. Ja,
mit der Schattenwelt auf. Aber wie krass ist das bitte? Und das finde ich ja nicht das allerheftigste ist innerhalb dieser Zielgruppe, dass die in der Tat, also die Formulierung finde ich alleine schon krass, 46% unter 25 stimmen der Aussage zu, sich in Online-Chats sicherer zu fühlen als in persönlichen Treffen.
Ja,
wie unheimlich ist das bitte?
Ja, das ist unheimlich.
Dann nehmen wir mit in die nächste Woche und sprechen mal drüber, wie es denn eigentlich mit der mentalen Gesundheit in Deutschland aussieht. Und das ist etwas, was super krass ist. Freue mich drauf und danke dir für eine schöne Folge, eine persönliche Folge im Austausch.
Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und eine wunderbare Woche.
Dir auch.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.